Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder in eine neue Folge unseres Podcasts Ideenfänger reinhört. Mein Name ist Katrin Mikulcic.
Ich bin Michael Scholl.
Und wir begrüßen euch zur heutigen Folge. Langenfeld, zwischen Köln und Düsseldorf gelegen, ist eine ca. 60.000 Einwohner große Stadt. Sie wird euch dem Namen nach vielleicht nicht unbedingt etwas sagen oder vielleicht doch, wenn ihr am 3. Oktober 2008 in die Zeitung geschaut und die Schlagzeile gelesen habt: Langenfeld schuldenfrei. Zu Gast haben wir heute den Mann, der für diese Entwicklung hauptsächlich verantwortlich ist: Magnus Stähler. 1994 trat er für die CDU das Amt des Bürgermeisters der Stadt Langenfeld an und entschuldete die Kommune innerhalb von 14 Jahren. Wie er das geschafft hat, darüber müssen wir nicht länger rätseln, sondern hören es heute von ihm selbst. Herr Stähler, herzlich willkommen beim Ideenfänger-Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich bin gerne zu Ihnen gekommen, um mal so aus der Historie zu berichten. Wobei die Historie wahrscheinlich ein gutes Fundament ist, um Zukunft zu gestalten. Vielleicht auch für die eine oder andere Kommune hier im Saarland.
Bevor wir nun zur Geschichte der Stadt Langenfeld kommen, können Sie sich bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Magnus Stähler. Ich bin jetzt schon Ü60 und war fast 15 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Langenfeld, in der Sandwich-Position zwischen Köln und Düsseldorf gelegen. Habe die Ausbildung gemacht im gehobenen Dienst für die öffentliche Verwaltung, war 10 Jahre lang beim Oberstadtdirektor der Stadt Leverkusen im Stab beschäftigt mit dem Thema neue Organisationsmodelle, neue Modelle für das Thema Personalwirtschaft einzuführen, damals das sogenannte Tilburger Modell aus den Niederlanden zu übertragen auf eine deutsche Kommune. Und das waren so die Anfänge, die ich im kommunalen Bereich gemacht habe.
1994 wurden Sie als Bürgermeister der Stadt Langenfeld gewählt. In welcher Situation haben Sie die Kommune denn vorgefunden?
Die Kommune war damals in einem ganz schwierigen Fahrwasser. Wir hatten ungefähr 40 Millionen Schulden, was in der damaligen Zeit ein sehr, sehr hoher Betrag war. Und wir waren in einer strukturellen Umwandlungssituation aus einem sehr starken stahlverarbeitenden und textilverarbeitenden Industriestandort hin, wussten wir nicht so genau, wo es eigentlich hingehen sollte. Und das war das Problem mit Tausenden von Arbeitslosen und vielen, vielen Insolvenzen auch gerade von kleineren mittelständischen Unternehmen. Das war so die Situation in dieser Zeit.
Im Jahr 2008 gelang Ihnen dann, wovon viele saarländische Kommunen aktuell nur träumen können: Langenfeld war entschuldet. Wie ist Ihnen das gelungen?
Ja, das ist mir alleine nicht gelungen, sondern das war eine Mixtur aus unheimlich vielen Komponenten. Ein ganz langer, steiniger Weg. Damals gab es noch nicht die Übernahme der Altschulden durch Bundesländer oder wie jetzt angedacht durch den Bund, sondern da musste man noch selber ran und gucken und Ideen entwickeln, um das hinzubekommen. Es ist deshalb gelungen, weil wir mit größtmöglicher Konsequenz diesen Weg begangen haben, indem wir gesagt haben, über allem steht das Thema Sparkultur, über allem steht das Ziel, wir wollen keine Schulden mehr haben auf absehbare Zeit. Die Akteure haben wir gefunden in der Politik, die Akteure haben wir gefunden in der Verwaltung, in der Mitarbeiterschaft, aber eben auch durch einen Schulterschluss der Stadtgemeinde, durch die vielen Vereine, die sehr stark in diesen Prozess eingebunden waren und viele Menschen, die Lust hatten und endlich auch verstanden haben, wie Kommunalpolitik funktioniert. Das Thema lautet ja oft, dass niemand versteht, was eigentlich im Rathaus passiert. Ja, das ist ja so etwas wie so eine Blackbox. Irgendwas wird da gemacht. In der Regel haben die Bürger ja den Kontakt zur Passstelle oder zum Einwohnermeldeamt oder Bürgerbüro oder wie immer man das nennen mag. Vielleicht baut der eine oder andere nochmal oder geht noch zur Hundesteuerabteilung. Aber die großen Zusammenhänge von Thema Stadtplanung, Stadtentwässerung, Mobilitätsfragen, energetische Fragen und, all das kommt ja nur schwer, wenn nicht gar nicht rüber. Und das zu erklären und das den Menschen verständlich zu machen und das in einen Kontext eines Stadtentwicklungskonzeptes, eines Masterplans Stadt für die Zukunft zu packen, das war die Aufgabenstellung. Und das ist gut gelungen.
Können Sie da vielleicht so ein konkretes Beispiel nennen, wo man sich was darunter vorstellen kann?
Also ich kann es beispielsweise sagen beim Thema Wirtschaftsförderung. Ich sprach eingangs ja schon davon, dass wir große Verluste hatten bei den Arbeitsplätzen im Stahl- und Textilbereich. Und dadurch entstanden natürlich auch in der Öffentlichkeit riesengroße, hektargroße Leerstellen, Brachen, Industriebrachen, Altlasten belastet und. Und niemand wollte eigentlich mit diesen Flächen etwas zu tun haben. Die Eigentümergesellschaften oder die Eigentümerfamilien haben gesagt, bitte, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, sondern da möge sich irgendein anderer drum kümmern. Und wir haben dann eine Gesellschaft gegründet der Stadt, eine hundertprozentige Tochter der Stadt, eine Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Und die hat dann den Schritt gewagt, diese Flächen zu übernehmen, zu strukturieren, zu parzellieren und dann einer neuen Vermarktung zuzuführen. Mit dem Erfolg, dass heute alleine auf diesen ehemaligen Brachen über 3000 neue Arbeitsplätze entstanden sind.
Ja, die Lage der Kommunen in Deutschland ist ja unterschiedlich. Während in Bayern oder Baden-Württemberg die Finanzkraft der Städte und Gemeinden gut bis sehr gut ist, leiden Kommunen im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen eher unter Geldmangel. Was ist denn Ihrer Meinung nach die Hauptursache der Verschuldung?
Das ist sicherlich regional unterschiedlich. Das muss man auch akzeptieren. Bei uns in Nordrhein-Westfalen haben wir ja enorme bevölkerungspolitische Verwerfungen, um das mal so auszudrücken. Und wir haben große Probleme innerhalb der Sozialstruktur unserer Städte. In unserem Raum leben ungefähr 8 Millionen Menschen, die aber auch mit allen sozialen Problemen dieser Welt zu tun haben, oft sehr, sehr schwer in dritter, vierter Generation belastet sind, sodass sich aus eigener Kraft aus Armut zu befreien gar nicht so einfach ist und Städte da auch nicht mehr hinterherkommen, diese Lösungspakete dann zufriedenstellend anzubieten. Das kostet enorm viel Geld, das kostet auch viel kommunale Power. Und dazu kommt eben auch die permanente Verletzung, muss man leider sagen, des Konnexitätsprinzips, dass Bund und Land weiterhin immer wieder neue Aufgaben schaffen und sie sich zunächst, bis dann ein höchstes Gericht es entschieden hat, von den Kommunen bezahlen zu lassen. Und das sind ganz schwierige Aufgabenstellungen. Aber das ist, sagen wir mal so, der äußere Einfluss. Der innere Einfluss ist der, dass oft eine Kapitulation stattfindet innerhalb der jeweiligen Stadt, der Stadtpolitik, der Stadtverwaltung, dass viele den Mut, die Kraft verlassen hat zu sagen, ja, wie sollen wir aus dieser Vergeblichkeitsfalle hier noch mal jemals herauskommen? Wir machen einfach weiter, wir stricken unser Programm so, wie es geht und gucken, dass wir das nächste Haushaltsjahr so einigermaßen erreichen. Es gibt mit Sicherheit eine Überfrachtung, immer noch eine Überfrachtung des Personalhaushaltes einer jeden Kommune, weil das auch früher gerne ein Versorgungsabschiebebahnhof für diverse Menschen war. Es gibt mit Sicherheit auch noch völlig überzogene Organisationsstrukturen in den Verwaltungen, die auch extrem viel Geld kosten. Es gibt bei dem Thema Investitionen immer wieder die Förderfalle, wie ich sie gerne nenne, dass auf Fördergelder kapriziert wird, nach dem Motto, die anderen bezahlen und wir brauchen ja nur die 20% dann zu erbringen. Über die Folgekosten redet kein Mensch. Ich erinnere da nur an das Thema Schwimmbäder, Sportstätten, Kulturstätten. Das sind alles Dinge, die oft nice to have sind, aber mit der kommunalen, realen Wirklichkeit leider sich nicht mehr abbilden lassen. Und da neue Wege zu gehen, das ist Aufgabe von Kommunalpolitik.
Ja, über die Förderfalle haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Was wäre denn Ihre Empfehlung jetzt für so einen Bürgermeister, dieser Versuchung zu widerstehen oder auch des Rates?
Also ich würde, wenn ich, sagen wir mal, den Neuanfang wagen müsste, es so tun, wie wir es auch getan haben, indem wir gesagt haben, wir müssen erstmal Klarheit haben über die wirkliche Finanzsituation unserer Stadt. Und das macht man nicht durch klassische Haushaltswirtschaft, das macht man auch nicht durch Erbsenzählerei im Bereich der Haushaltskonsolidierung, 500 Euro da, 1000 Euro da, sondern da muss man eben sehr strukturiert mit Kosten- und Leistungsrechnung rangehen, um zu gucken, was kostet mich das eigentlich, was ich hier veranstalte und ist es überhaupt erforderlich, ist es notwendig? Und das führt dann automatisch zu der Frage, wem gehört die Stadt eigentlich? Wer ist Eigentümer der Stadt? Die Mehrheitspartei oder der Stadtrat oder wer auch immer? Nein, es sind die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen einer Stadt. Die bilden die Stadtgesellschaft ab und wir als Politik und als Verwaltung haben dienende Aufgabe, haben aber auch aufklärende Aufgabe, hier tätig zu sein. Und das ist eine der ersten Forderungen, die ich machen würde, einzuladen zu intensiven Bürgerveranstaltungen, Bürgerinformationsveranstaltungen, um den Menschen klarzumachen, was passiert eigentlich hier in der Blackbox Rathaus. Und wenn man das nicht erklärt und deutlich macht, wird man nicht mehr als 5, 6, 7, 8% der Stadtbevölkerung für Kommunalpolitik oder kommunale Fragen überhaupt interessieren können. Also damit würde ich mal anfangen und dann würde ich mich langsam damit beschäftigen, das Thema in einen großen Zusammenhang zu packen, in einen Masterplan Stadt einzugießen mit den unterschiedlichsten Parametern von Bevölkerungsentwicklung, von Mobilitätsentwicklung, von mir aus auch energetischer Entwicklung und. Wie will ich meine Stadtgesellschaft in 20 Jahren sehen und bewerten? Ja, wie binde ich die Bevölkerung überhaupt an meine eigene Stadt? Wer gewinnt den Wettbewerb, der Kinderwagen oder der Rollator? Auch das ist ja eine ganz wichtige Frage. Wie bekomme ich die Bevölkerungsdurchmischung hin? Und das sind die Fragen, die man beantworten lernen muss.
Sie sagten das jetzt gerade selbst. Neben den Bürgern gehören natürlich auch Unternehmen zum Bild der Stadt. Und Langenfeld hatte ja, genau wie das Saarland, auch mit dem Strukturwandel zu kämpfen. Mannesmann hat in den 90er Jahren ein großes Röhrenwerk in ihrer Stadt geschlossen. Welche Empfehlungen können Sie Städten und Gemeinden geben, die einen großen Arbeitgeber verlieren?
Nicht mehr auf einen großen Arbeitgeber zu setzen. Das wäre meine Empfehlung. Denn wenn der den bekannten Schnupfen hat, hat die Stadt die Lungenentzündung. Und das habe ich selber beruflich erlebt in Leverkusen, als Bayer in die Schieflage geriet und sich ja aufgespalten hat in alle möglichen Gesellschaften, dann war es Schluss mit dem goldenen Schlüssel, der nur abgeholt werden musste in der Bayer-Zentrale. Und dieses Kapazieren auf einen, zwei Starke ist falsch, sondern sie müssen sich ausdifferenzieren. Und da muss man das Wort Mittelstand nochmal in den Mund nehmen. Und man muss, sagen wir mal, eine unternehmerfreundliche Stadt sein. Unternehmer-Bashing hilft nicht weiter. Ja? Die schwimmen nicht alle im Pool und rauchen Zigarren, sondern die müssen verdammt hart innovativ arbeiten und fühlen sich in der Regel ja auch gerade ihrer Mitarbeiterschaft gegenüber sehr, sehr verantwortlich. Ja. Und die benötigen jede Unterstützung, die irgendwie möglich ist, um sie am Standort zu binden, aber um mit ihnen auch kreativ neue Ideen für die Stadtentwicklung auszuformen. Und wir haben das gemacht mit vielen Gesprächen, mit vielen Kontakten. Wir haben das durch umfängliche Steuersenkungen schmackhaft gemacht, die Leute dahin zu bekommen. Wir haben gesagt, ihr selber braucht euch gar nicht mehr mit Bürokratie und Behördendschungel zu beschäftigen. Das machen wir für euch. Wir sind der Pfadfinder. Ihr braucht nur zu uns zu kommen, eure Idee zu präsentieren und wir führen euch bis zum ersten Spatenstich durch den Dschungel durch. Und das hat dazu geführt, dass wir eben sehr, sehr viele Unternehmer jetzt haben und ja fast aktuell 27.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Bei einer Stadt unserer Größenordnung in dem Umfeld ist das eine Nummer.
Vielleicht so ein kleiner Blick in die Zukunft. Wie sehen Sie denn die zukünftige finanzielle Entwicklung der Kommunen in Deutschland?
Ja, da braucht man ja im Moment zumindest nicht so negativ zu gucken, weil Länder und der Bund sich ja verabredet haben, die Altschuldenproblematik zu lösen, indem so eine Art Bad Bank gegründet wird oder ein Sondervermögen, das weiß man ja noch nicht ganz genau, wie es am Ende des Tages sein wird, und die Altlasten zumindest für einen gewissen Zeitraum den Kommunen abnimmt. Aber ich wage mal die Prognose, wer an Schuldenbremsen glaubt oder wer daran glaubt, dass Landes- und oder Bundespolitik keine weiteren ausgabeträchtigen Gesetzesvorhaben zulasten der Kommunen formatieren wird, der irrt. Insofern wird das ein Thema sein, was uns noch generationenlang begleiten wird, insbesondere durch diese massive demografische Veränderung, die wir ja auch haben, die immer älter werdende Bevölkerung und die immer weniger jungen Leute, die nachrücken und aber die gesamten Lasten, aber auch die gesamte Infrastruktur stemmen müssen, sollen. Und das wird nicht ganz einfach sein, behaupte ich mal. Also aktuell in Phasen dieser Niedrigzinsphase im Rahmen der Übernahme der Altschulden mag es für einen kleinen, geringen Zeitraum funktionieren. Aber in 10 Jahren, behaupte ich mal, sieht die Welt da schon wieder ganz anders aus. Zumal auf der Einnahmeseite an der Gebührenschraube und an der Steuerschraube ja nicht mehr ganz so viel zu drehen ist, weil sonst haben wir hier gerade in der Nähe zu Frankreich die Gelbwestenbewegung.
Da schon eine abschließende Frage, was verbinden Sie denn mit dem Saarland?
Mit dem Saarland verbinde ich eine Vielzahl ähnlicher Veranstaltungen, wie wir sie heute haben und machen. Ich war auch häufiger in Saarlouis zu Gast, um in ähnlicher Sache zu diskutieren, mich auszutauschen, zu sprechen. Und ich habe das Saarland bei den doch zahlreichen Besuchen wahrgenommen als sehr sympathisch, sehr, sehr kooperativ, sehr freundlich, sehr gastfreundlich und natürlich, was Essen und Trinken betrifft, auf sehr hohem Niveau.
Ja, wer noch einmal nachlesen möchte, wie es der Stadt Langenfeld gelang, innerhalb von 14 Jahren schuldenfrei zu werden, der kann gerne das Buch 1-2-3 Schuldenfrei, wie Langenfeld aus Amtsschimmel Rennpferde machte, die Erfolgsformel zur Sanierung städtischer Finanzen von Magnus Stähler im Linde International Verlag erwerben. Vielen Dank, Magnus Stähler, für Ihr Kommen und die Beantwortung unserer Fragen. Und auch euch, liebe Zuhörer, vielen Dank für das Einschalten und bis zur nächsten Folge des Ideenfänger-Podcasts. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz. www.unionstiftung.de